willkommen zu einer Special-Sendung mit drei Blondinen. Nicht die Four-Non-Blondes, diesmal sind es Laura Schick mit ihrem Buch Blondinen können alles außer Geld und natürlich Larissa Sonja wie immer. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du die Zeit gefunden hast. Und ja, du hast ja auch noch neben deinem Buch auch noch ein bisschen was anderes zu tun.
Ja, das stimmt, aber es lässt sich doch wie immer alles gut integrieren, wenn man es ein bisschen plant.
Genau. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? War das so aus, dass deine Freundinnen irgendwie das nicht hinkriegen, sich, sag ich mal, eine finanzielle Freiheit aufzubauen? Oder was war eigentlich deine Motivation, das überhaupt zu machen?
Also ich mache das Immobiliengeschäft ja jetzt schon seit 11 Jahren und seit Beginn an habe ich immer den Eindruck gehabt, dass ich es eigentlich nur mit Männern zu tun habe, die ganze Immobilienbranche hoch und runter. Es gibt versprenkelt natürlich ein paar gute Frauen dabei, aber irgendwie ist der Großteil doch sehr männlich und alle Immobilien, die ich verkauft habe, gingen also zu, naja, ich würde mal sagen 98% an Männer. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir bei uns im Unternehmen spezialisiert sind auf Zinshäuser, Geschäftshäuser, Wohnanlagen, also eher größere Investments eben zur Anlage. Aber genau in diesem Segment zur Anlage treten eigentlich Frauen nicht auf. Jedenfalls nicht bei uns im Büro. Ich kann natürlich keine Feldstudie machen, wie es bei anderen ist, aber ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem. Ja, und ansonsten sind natürlich die Notare meistens Männer, die Verwalter sind Männer, die Vermögensverwalter, die Steuerberater, die Banker. Man hat ja nur mit Männern zu tun. Und ich dachte, man könnte das Feld mal aufräumen, indem man ein Buch schreibt, an dem sich vor allen Dingen junge Frauen orientieren können, wie sie den Einstieg in die Immobilienbranche schaffen. Oder beziehungsweise nicht in die Branche an sich, sondern eigentlich ja in das Investment darin. Und ein bisschen Role Model zu sein, ein paar Ängste zu nehmen, ein paar Do's und Don'ts zu geben, damit auch Fehler vermieden werden können, die ja bei Immobilien auch schnell ins größere Geld gehen können. Und ja, so war das eine Melange aus vielen Dingen, die dann zum Buch geführt haben.
Ich bin das schlechteste Beispiel übrigens. So, man muss ja sagen, ich arbeite in der Immobilienwirtschaft und ich habe noch nicht eine Immobilie. Also ich bin in eine Firma investiert, aber ich bin jetzt 40, da ist doch eigentlich schon alles rum.
Sonja, Quatsch, das geht jetzt richtig los.
Ja, ehrlich gesagt nicht. Also ich habe viele Freundinnen in deinem Alter auch. Ich bin ja selber 33. Und ja, der Freundeskreis ist so zwischen 30 und 40, sage ich jetzt mal. Und klar kann man dann auch in Immobilien investieren. Also wenn du deinen Kredit dann irgendwie 15 oder 20 oder maximal 30 Jahre abstotterst, dann schaffst du es ja noch vorm Renteneintritt. Und das ist schließlich die Sache, worum es geht. Also ich plädiere dafür halt, so früh wie möglich sich die eigene erste Immobilie zur Kapitalanlage zu kaufen, damit man eben genügend Zeit hat, das Ganze dann abzubezahlen, um dann auch irgendwann mal was von seinem Vermögen zu haben.
Ich bin da tatsächlich immer ein bisschen erstaunt, Laura, dass es da so gedankliche Hürden gibt, die geschlechterspezifisch sind. Was würdest du denn sagen, hält denn Frauen auf? Für mich ist das, ich wundere mich wirklich persönlich darüber, dass das für manche gedanklich schwierig ist.
Ja, ich wundere mich auch darüber, zumal es ja wirklich so ein paar Punkte gibt, die so ganz grundsätzlich einfach so sind, die man gar nicht irgendwie wegdiskutiert bekommt. Also Frauen leben zum Beispiel ja einfach länger, so ungefähr 5 Jahre länger als unsere Herren. Frauen verdienen einfach weniger. Es gibt ja den Pay Gap, den ihr kennt, in unbereinigter und bereinigter Form. Unbereinigt ist ja relativ hoch mit 18% und bereinigt eigentlich überschaubar mit 6%. Soll ich den Unterschied hier nochmal erklären, oder?
Ja, bitte.
Ja. Genau, also unbereinigt heißt für mich im Endeffekt, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden. Also alle Löhne und Gehälter aller arbeitenden Frauen mit allen Löhnen und Gehältern aller arbeitenden Männer. Ist für mich ein totaler Vergleich mit Äpfel und Birnen, finde ich, kann man überhaupt nicht vergleichen. Viel besser ist ja der der bereinigte Gender Pay Gap, wo eben gleich qualifizierte Frauen mit gleich qualifizierten Männern in den vergleichbaren Positionen verglichen werden. Also ein Chefarzt mit einer Chefärztin oder ähnliches, Rechtsanwältin mit einem Rechtsanwalt mit einer gleichen Qualifikation oder vergleichbaren Qualifikation. Und ja, wenn man sich das anschaut, dann gibt es da immer noch einen gewissen Gap eben zwischen den Einkommen, aber eben auch nur noch von 6%. Ich finde, das ist eigentlich überschaubar. Deswegen kann der Grund eigentlich nicht darin liegen, ja, ich verdiene ja irgendwie viel weniger oder so. Dann ist es ja auch so, dass die Frauen viel mehr Zeit für die Pflege von Angehörigen und Kindern aufbringen. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Ich glaube, das könnt ihr mir auch bestätigen, dass das eigentlich immer so ist. Und es gibt tatsächlich auch doppelt so viele Frauen wie Männer, die gar kein eigenes Geld verdienen, die nur auf Zahlungen Dritter angewiesen sind, sei es vom Staat, sei es von der Familie. Also bei den Männern sind es 5%, die gar kein eigenes Geld verdienen, bei den Frauen 10%. Ja, und Frauen, das habe ich in einer wissenschaftlichen Studie erarbeitet, die habe ich nämlich im Rahmen meines Masterabschlusses gemacht. Da habe ich 1500 echte Kauffälle aus 3 Jahren ausgewertet, nach verschiedenen Kennzahlen, eben wie alt im Durchschnitt jeweils Frauen und Männer sind, wenn sie ihre erste Immobilie kaufen, zur Kapitalanlage. Und da gibt es eben auch einen ganz frappierenden Unterschied. Die Frauen kaufen ihre erste vermietete Eigentumswohnung mit 47 und die Männer mit 42.
Sonja, da hast du noch Zeit.
Genau, also erstens das, worauf ich eben hinaus wollte, eben diese 5 Jahre Unterschied. Das ist ja bei Krediten, die, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahre laufen, sind jetzt 5 Jahre irgendwie auch schon viel. Und ich verstehe, ehrlich gesagt, auch diese 5 Jahre nicht. Also warum kommen die zustande? Kann ja nur Angst sein, kann Unwissenheit sein. Ich glaube, das fehlende Geld kann es irgendwie mit 42 und 47 eigentlich nicht sein. Ja, sehr gute Frage. Deshalb habe ich ja auch das Buch geschrieben, um da irgendwie mal ein bisschen Schwung reinzubringen, dass die Frauen sich trauen. Denn es tut tatsächlich nicht weh.
Ja, aber ich denke mir ja dann so, ja, ich habe jetzt mein Investment. Es gibt ja auch noch so viele andere, ne? Ich habe ein paar Fonds und so und dies und das. Also so nichts mache ich ja auch nicht, ne? Aber
ja, das ist auch gut. Es gibt ja auch viele Alternativen. Also man kann ja natürlich andere Sachen machen, habe ich auch gemacht. Also als ich hier vor 11 Jahren angefangen habe, da gab es auch gleich den Vorschlag, eine betriebliche Altersvorsorge abzuschließen, habe ich direkt gemacht. Das sind ja nur im Maximalsatz, glaube ich, lass mich nicht lügen, 250 Euro, glaube ich, im Maximalsatz, den man abführen kann von seinem Bruttogehalt. Das habe ich direkt gemacht. Man kann natürlich auch ETF-Sparpläne aufsetzen, habe ich auch gemacht, habe ich im Übrigen auch für meine Tochter abgeschlossen, als sie zur Welt kam, vor 4 Jahren. Und bis sie 18 ist, wird sich das jetzt halt so langsam und stetig ansparen. Und ich glaube, dann kriegt sie mit ihrer Volljährigkeit irgendwie ein ganz, ganz nettes Depot übertragen, was ich auch sehr cool finde. Natürlich kann man Aktien kaufen, natürlich kann man Edelmetalle kaufen oder Kunst oder was, wenn man sich da auskennt. Aber ich glaube, es ist eben immer die Mischung. Man braucht mehrere Säulen der Altersvorsorge. Und ja, wenn eine mal irgendwie wegbricht, weil die Kurse in den totalen Rutsch verfallen oder wie auch immer was passiert, dann müssen ja die anderen Säulen immer noch stehen, die dich sozusagen halten.
Aber steht die Immobilienbranche gerade noch? Das wär jetzt die nächste Anschlussfrage.
Ja, eine sehr gute Frage. Also wir haben natürlich einen ganz schönen Preisrutsch erlebt. Ja, nicht überall. Also je nach Assetklasse, sage ich jetzt mal, Grundstücke haben ja ziemlich Federn gelassen in den letzten 6 Monaten, würde ich mal sagen. Also da gab es, glaube ich, die größten Preisnachlässe, gerade wenn es halt um ja, Grundstücke für Bauprojekte halt geht, Projektentwicklungen. Bei den Mehrfamilienhäusern, die wir im Büro ja hauptsächlich vermitteln, haben wir auch ziemlich starke Preisreduktionen, jetzt mal so ganz platt formuliert, alles, was im letzten Jahr noch 30-fach gekostet hat, kostet jetzt 25-fach und alles, was im letzten Jahr 25-fach gekostet hat, kostet jetzt 20-fach. Und man kann das bei den Quadratmeterpreisen eigentlich genauso platt runterrechnen, 3.000 auf 2.5 und 2.5 auf 2. Ja, es ist eine ziemliche Zeit der Korrektur und Bereinigung, die so hinter uns liegt. Aber ich denke, gerade jetzt, ehrlich gesagt, bieten sich auch große Chancen, da in den Markt einzusteigen, eben zu den Preisen von vorgestern. Also wir haben das Preisniveau vor 8 Jahren oder so das letzte Mal erlebt. Und die Mieten sind ja eben die Mieten von heute. Und die steigen ja, und das steht ja auch jeden Tag in der Presse, Mieten steigen, Preise fallen. Eigentlich keine schlechte Idee, jetzt in den Markt einzusteigen, wenn man entsprechend Eigenkapital mitbringt. Und ich glaube, das ist genau das Nadelöhr im Moment.
Ja, ich glaube auch, dass das jetzt, ne, wir haben ja auch schon mal eine Finanzkrise und alles erlebt, ne? Also es Niedrigzinsen, das war ja auch nicht gesund, ja, auf Dauer. Also von daher. Ich glaube, wenn man auch schlau gekauft hat und so, die Deutschen sind halt immer so, the German Angst, ja. Also die Deutschen sehen halt immer nur Krisenrisiken und ne, wenn du jetzt mal über den Teich guckst, ja, die sehen jetzt alle geil Chancen, wir können kaufen, wir können, ne? Aber also das ist, glaube ich, noch nicht mal ein Mann-Frau-Ding. Ich glaube, das ist schon so diese German-Angst ein bisschen.
Mhm. Ja, würde ich auch unterschreiben. Aber ich muss mir ja eine Zielgruppe suchen.
Genau. Aber ich glaube, bei den Frauen ist es schon noch ein bisschen mehr Angst, ja.
Ja. Ich hatte übrigens eine Marketing-Gag-Idee vor ein paar Tagen mit einer Freundin zusammen. Und zwar könnte ich ja ein Buchteil 2 rausbringen, was dann nicht heißt, Blondinen können alles außer Geld, sondern Brünette können alles außer Geld. Weil ich nämlich auch mal mit dem Gedanken gespielt habe, nicht auch mal brünett zu werden. Das müsste ich dann beides zusammenbringen. Ja.
Aber vielleicht kannst du ja so, es gibt ja so Filter.
Stimmt.
Du musst ja nicht gleich so drastisch werden. Ich finde, dir steht das nämlich ganz gut.
Oder Perücken. Es gibt ja auch ganz gut gemachte Perücken. Das kann man so als Gag dann mal verwenden und ohne.
Das stimmt, aber so ein Buchprojekt, das beschäftigt einen ja irgendwie mehrere Jahre. Also ich habe es jetzt ja auch, 3,5, 4 Jahre in der Mache gehabt, bis es jetzt mal rausgekommen ist. Und ja, da kann man ja nicht die ganze Zeit Perücken aufsetzen.
Hattest du das dann, als deine Tochter schon zur Welt gekommen ist, geschrieben oder davor?
Ja, also so ziemlich parallel. Seitdem sie auf der Welt ist, läuft dieses Projekt.
Also du hast 3 große Projekte, dein Job, deine Family und dein Buch. Wow.
Das, ja, das stimmt.
Hast du auch noch mal Zeit für ein Prosecco mit deinen Mädels, oder?
Also war früher auch mehr. Früher war mehr Lametta, sagt man ja so schön.
Das stimmt.
Schon, klar, aber irgendwie ist man ja doch jetzt in der Rush-Hour des Lebens so ein bisschen und versucht durchzupowern und sich seinen Grundstock so ein bisschen zu erarbeiten. Also die Zeit ist irgendwie immer jetzt. Und ich versuche die Zeit eben für viele Dinge zu nutzen. Und klar, Freundinnen sind auch wichtig, aber früher war das ein bisschen mehr vom zeitlichen Anteil als heute.
Aber jetzt ist das Buch raus und jetzt müssen wir noch ein bisschen die Trommel führen. Was erwartet denn die Leute da oder, sage ich mal, die Frauen? Weil im Endeffekt, Ratgeber gibt es ja viele. Ist das ein Motivationsbuch? Ist das ein Ratgeber? Was ist es denn genau?
Also es ist ja beim Finanzbuchverlag erschienen. Es ist ein Sachbuch im ersten Mal. Es ist ein Ratgeber auf jeden Fall. Es ist vielleicht auch ein bisschen ein Mutmacher. Es ist sehr praktisch veranlagt. Also dieses Buch ist jetzt nicht mit Investitionsrechnungen voll oder irgendwie vielen Tabellen oder weiß ich was, besonders vielen Zahlen. Es hat natürlich was mit dem Investment zu tun, aber es sollte jetzt eigentlich überhaupt nicht abschreckend sein, wenn man da durchblättert. Dann findet man vor allem viele Beispiele, viel Text, Merkkästen, wo so ein paar Sachen zusammengefasst sind, verschiedene goldene Regeln, die ich so ein bisschen zusammengefasst habe, dass man so ein bisschen Überblick sich verschaffen kann. Also die Zielgruppe ist vor allem weiblich und recht jung. Ich würde mal sagen zwischen 20 und 40, weil alles,
was... 41, dann bin ich auch noch in der Zielgruppe.
Ja, weil alles, was so ein bisschen darüber hinausgeht. Also ich glaube, wenn man mit 50 jetzt eine Immobilie kaufen will, dann kann man das schon noch machen, aber da muss man echt viel Eigenkapital mitbringen, sonst schafft man das ja schlicht und ergreifend einfach nicht mehr, das Darlehen abzubezahlen, bis man dann im Renteneintrittsalter ist. Und genauso rechnet ja die Bank, die guckt ja, ob du bis zu deinem 67. Lebensjahr das schaffst, das abzubezahlen, sonst hast du ja echt Probleme, den Kredit zu bekommen. Ja, also mit steigendem Alter muss man halt auch viel mehr Eigenkapital einbringen, und wenn man eben jung ist, ja, hat man den großen Vorteil, dass man nicht so viel Eigenkapital einbringen kann, was die meisten ja auch nicht können in dem Alter, natürlich. Der Grundstock ist ja jetzt noch nicht so da, es sei denn, man hat irgendwie groß geerbt oder von den Eltern oder wie auch immer. Ja, früh anfangen, klein anfangen und am besten Fehler vermeiden. Und ja, alles, was man so vermeiden kann, das findet man auch in dem Buch.
Und wann hast du deine erste Immobilie gekauft?
Mit 23. Ja, und die nächste mit 25 und die übernächste mit 27. Ja, und dann kam tatsächlich das Kind, und dann war erstmal Flaute. Also es ist tatsächlich so, man muss wirklich schauen als Frau, dass man das möglichst vor den Kindern irgendwie auf die Reihe bekommt, das erste, zweite, dritte, weiß ich wie vielte Investment zu tätigen, dass das alles parallel einfach dann so läuft im Hintergrund. Weil es ist extrem schwer, also ich weiß nicht, Ronja, du hast, glaube ich, noch keinen Nachwuchs, oder? Ich weiß es nicht. Larissa?
Ja, bei mir kommt das. Das kommt noch 23. Aber ich habe auch noch keine Immobilie. Aber ich sehe das tatsächlich so, dass das auch geht. Also das wird schon.
Ja, also ich habe mich gegen entschieden. Also von daher, bei mir gibt es nichts.
Ja, okay. Also ich habe das jetzt einfach bei mir gemerkt, wenn die Kleine da ist, man geht ja eh erstmal in Elternzeit. Das machen ja meistens auch die Frauen, nicht unbedingt die Männer, so im Großteil, ne? Wenn man weiter arbeitet, arbeitet man aber nicht die gleichen Stunden wie vorher. Also kann ich mir gar nicht vorstellen. Also kann man vielleicht versuchen, aber es ist wirklich schwer, weil der kleine Wurm braucht die Mutter absolut. Also es ist einfach... Das merkt man dann, wenn man Mutter geworden ist. Und ja, dann verhält es sich irgendwie 2, 2,5 Jahre so auf dem Level oder 3, bis man dann auch wieder ja richtig ernstzunehmend Stunden im Job wieder wahrnehmen kann. Ja, und dann musst du wieder reinkommen, deine Kontakte wieder aktivieren, also jetzt im Makler-Dasein, bis der erste Verkauf dann wieder ist. Dauert dann auch wieder ein bisschen. Du hast ja in der Elternzeit viel Geld ausgegeben, wenig eingenommen. Vielleicht ist dein finanzielles Polster geschrumpft, ja. Und du kriegst ja auch nicht das gleiche Gehalt, wenn du in Elternzeit bist, sondern ja einen reduzierten...
Das ist ein Witz, Leute, wirklich. Das ist ein Witz. Es ist gedeckelt bei 1.800 Euro. Ich dachte, was ist das denn? Also wer soll damit zurechtkommen, ne? Pro Woche vielleicht.
Ja, richtig. Also da fällt man aus allen Wolken. Es ist mir genauso passiert. Ich dachte auch, bitte, wie viel bekomme ich jetzt? Und vor allem, du hast ja extrem viele Kosten auf einmal.
Fixkosten. Du hast ja auch Fixkosten, die du bedienen musst. Und dann on top. Also ich hatte das mal, ich hatte 2 Monate, war ich beim Jobwechsel arbeitslos. Da kriegst du auch nur 1.800 Euro. Egal, wie viel du davor verdient hast, ja. Und meine Fixkosten sind ja nicht niedriger. Also wenn man kein Polster hat, ja, aber dann muss ich es halt, wie du sagst, vom Polster halt nehmen. Ist auch nicht geil. Also ich wusste ja, dass ich bald einen neuen Job habe, ja, aber es gibt ja auch mal Fälle so. Also deswegen, es gibt so viele Unwegsamkeiten teilweise im Leben.
Und bei mir ist es mit Elternzeit. Das mache ich nicht, auf gar keinen Fall. Das muss irgendwie parallel alles laufen.
Schatz, ich sitte dir auch. Also ich mache auch Babysitting.
Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorher so vorstellt. Also ich habe auch...
Ja, dann mache ich mir auch keine Illusion, dass es das einfach wird. Ne? Aber ich sag mal, das geht nicht. Du kannst nicht alleine sein und dann nur mit 1.800 Euro rauskommen. Das geht halt schlicht nicht. Also ich glaube auch, dass das ein Unterschied ist, ob du dein eigenes Unternehmen hast. Und da ist vielleicht auch nochmal dein Buch hilfreich, wenn man sich dann eben auch schon laufendes Einkommen mit Immobilien aufgebaut hat. Ja, oder du hast dein eigenes Unternehmen und kannst es halt ein bisschen selber auch entsprechend einteilen. Ne? Aber dass du dann in den Angestelltenjob zurückgehst, no way. Also das würde einfach nicht funktionieren. Es geht nicht mit so einem Kleinkind. Geht nicht.
Ja. Naja, klar. Und wenn man dann noch irgendwie so feste Arbeitszeiten halt einhalten soll. Also ja, genau. Ist nicht machbar.
Nee, also dann hast du, jetzt sind wir ja schon fast, was wir ja, wir googeln immer am Ende, Laura.
Ja.
Das ist immer unser Absacker.
Ich habe eine Idee für euch. Ihr müsst was
googeln. Du hast eine?
Ja.
Was soll ich googeln?
Eine ganz verrückte Zahl. Ich habe zwei verrückte Zahlen im Übrigen. Die eine habe ich noch gar nicht platziert.
Dann nehmen wir die doch.
Ihr müsst aber das zweite googeln, wenn man das ganz schnell findet. Also das erste ist, vielleicht können wir auch ein kurzes Ratespiel draus machen, aber wir sind ja schon fortgeschritten bei der Zeit, deswegen sage ich es also einfach mal. Also, es gibt in ganz Deutschland nur 61 Rentner, die mehr als 3.000 Euro Rente im Monat erhalten. Ja, ich erkläre auch gleich, warum. Davon 52 in Westdeutschland und 9 in Ostdeutschland. Hintergrund ist, dass um die Maximalrente zu erhalten, müsste man laut gesetzlicher Theorie 45 Jahre lang in die Rentenversicherung einzahlen. So, jetzt kann sich ja mal jeder überlegen, ob er das überhaupt schafft. Mit Elternzeit eigentlich schon mal nicht. Das ist bei den meisten Frauen also gar nicht der Fall. Und zweitens, der Staat hat genauso wie beim Elterngeld, was ja so schön gedeckelt ist bei 1.800 Euro, hat der Staat auch die Höchstrente de facto beschränkt. Und zwar jeder Euro, der im Westen über 6.700 Euro im Monat verdient wird und im Osten über 6.150, der ist für die Rente nicht mehr maßgeblich. Und deshalb kannst du bei der gesetzlichen Rentenversicherung, also es geht nicht um die betriebliche und auch nicht um die private, es geht nur um die gesetzliche Rentenversicherung, nicht mehr als 3.000 Euro verdienen. Das finde ich schon mal ein Wahnsinn. Das ist die eine Zahl. Die andere Zahl, ja, die ihr sofort googeln könnt, innerhalb weniger Sekunden werdet ihr das finden, ist der Gender Pension Gap. Wir haben ja vorhin vom Gender Pay Gap gesprochen. Und der Gender Pension Gap, den könnt ihr jetzt mal googeln, den findet ihr ganz schnell. Und der ist sowas von unfassbar hoch.
Der liegt in Deutschland bei 49%.
Korrekt.
Alter Schwede.
Also heißt, Frauen haben im Durchschnitt ein um 49% niedriges Alterssicherungseinkommen als Männer. Jetzt kann man sich mal überlegen, wie das funktionieren soll. Also 50% weniger. Wie sollen wir damit leben? Wie sollen wir damit länger leben? 5 Jahre länger? Wie soll das funktionieren, wenn wir 5 Jahre später unsere erste Immobilie kaufen? Also es ergeben sich einfach sehr viele Fragen in diesem Zusammenhang.
Laura, ich mache das jetzt anders. Ich mache jetzt, warte mal, reich heiraten.
Ah ja. Reichheiraten.de.
Und was kommt?
Ich habe noch nicht, ich traue mich nicht, dass ich irgendwelche komischen Anzeigen hinterher bekomme.
Warte mal, soll ich es machen? Soll ich?
Hast du ein VPN?
Reich heiraten. Als Alternative zur Immobilie gebe ich mal ein.
Also das, um das jetzt mal festzuhalten, ist kein Ratschlag aus meinem Buch.
Das ist ja, weit also auch nicht der Ansatz.
Ein Artikel vom Stern. Das sind die größten Geldirrtümer über die Ehe. Gehört nach der Hochzeit jedem die Hälfte des Vermögens. Ja, also mit Ehevertrag ist blöd, ja. Aber der zweite ist gleich so, werden sie reich mit Immobilien. Wie wird man richtig reich? Also im Prinzip reich heiraten, Sparbücher, Lebensversicherung, Gold und Immobilien anhäufen und reich heiraten. Das halten 18% für die perfekte Vorsorgeform. Das
ist ja toll.
Also
großartig.
Was ist denn das für ein Anlagetipp?
Also Sachen würde ich unterschreiben. Das mit dem Reich heiraten ist so eine Sache, weil der Mann kann ja auch abhanden kommen irgendwann. Oder die Frau geht abhanden. Also das heißt ja nichts, ne?
Ich bin geschieden, also von daher. Aber ich habe weder reich geheiratet, noch wurde ich reich geschieden. Aber das ist auch geil, die neuen Anlagetipps. Vielleicht hättest du das doch nochmal. Du hast doch auch alternative Anlageformen in deinem Buch. Warum hast du nicht die alternative reich heiraten noch als Ergänzung?
Ja, also schön, schöner Artikel. Also ehrlich gesagt plädiere ich immer dafür, die Konten getrennt zu halten, die Immobilien getrennt zu halten, also ohne da irgendwie Spielverderber zu sein. Aber ich bin ganz froh, dass ich bei meinen Immobilien alleinig im Grundbuch stehe. Ich bin auch froh, dass mein Mann seine eigenen Immobilien hat. Wir haben unsere eigenen Konten, getrennte Konten, unsere eigene Vorsorge. Und ich bin da eigentlich ziemlich happy, weil es mir ein Gefühl von Sicherheit und Freiheit gibt. Ich kann das belasten, wie ich will. Ich kann das verkaufen, wie ich will. Finde ich sehr viel besser.
Finde ich auch. Also ich war mit meinem Mann von 14 bis 33 zusammen und wir haben die Konten zusammengelegt. Das war für uns immer so, das macht man halt, ja. Jetzt ist man natürlich schlauer. Also erstens, das wieder alles auseinander zu dividieren, war schlimm, nervig, ja, anstrengend. So, wir sind im Guten auseinander, aber ne, du hast ja auch nicht immer das Gute. Ja, wir wollen jetzt mal natürlich die Liebe und so, aber man weiß nie, was im Leben passiert. Und das hat ja auch, also ich glaube, man muss sich auch ein bisschen von verabschieden, dass das ein Liebesentzug ist, nicht dieselben Konten zu haben. Also, dass man sich dadurch weniger liebt oder so. Ich glaube, manchmal so sind doch noch so diese alten Rollenmuster, die uns auch junge Frauen, teilweise wird das ja tradiert, auch immer noch begleiten. Das darf man nicht unterschätzen.
Klar, ist ja auch eine Frage des Elternhauses und wie man geprägt wird und so und sein Umfeld. Und klar, gehört alles mit dazu. Es gehört ja auch zur Wahrheit mit dazu, dass der Gender Pension Gap immer kleiner wird, also von Generation zu Generation, weil natürlich die Frauen auch immer mehr im Job sind und ihre Frau stehen und da genauso viele Stunden runterreißen wie die Männer und ebenso erfolgreich sind. Besser gebildet sind sie ja heute schon, ja. Also das wird ja auch immer weniger. Nur wenn man die Zahlen jetzt aktuell studiert, dann kann man irgendwie schon Angst bekommen, finde ich. Das Ergebnis kann ja nur sein, sich möglichst frühzeitig mit seiner finanziellen Unabhängigkeit und Freiheit zu beschäftigen und das Ganze in richtige Bahnen zu leiten.
Ja, definitiv. Ja, also dann würden wir jetzt auf jeden Fall nach dem Gespräch eine Kaufempfehlung geben, ja?
Larissa? Ja.
Du hast hier
auf jeden Fall.
Du hast ja hier, wie gesagt, weitere Blondinen raten zum Kauf und in anderen und in unterschiedlichen Umständen. Und ich, nachdem du mir das mit den anderen Sachen so gesagt hast, vielleicht muss ich doch nochmal über eine Immobilie nachdenken.
Ja, es gibt ja viele gute Unternehmen, die im IVD sich zusammengeschlossen haben, die dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen können.
Genau, davon brauche ich ein bisschen mehr Eigenkapital, weil ich habe die letzten Jahre auch schön gelebt.
Ja. Das ist auch wichtig. Das ist auch wirklich wichtig. Auch wichtig.
Das stimmt. Leben ist auch wichtig. Und ich habe ja meine Unternehmensanteile. Das ist ja auch ein Investment in die Zukunft.
Absolut. Ja.
Nee, aber danke dir für deine Zeit. Ich denke, wir haben auf jeden Fall die Zeit gut genutzt. Wir machen immer so bis 30 Minuten. Wir sind, glaube ich, bestens in der Zeit. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall einiges zum Nachdenken.